Glück im Leben, Glück für das Leben. Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste hier in Köpenick, ich lese uns die biblische Begebenheit, aus der ich drei Gesichtspunkte unter der Frage des Lebensglücks nehmen möchte. Die Begebenheit steht im Lukas-Evangelium Kapitel 5, dort in den Versen 1 bis 11. Ich lese sie nach der Basisbibel. Aus der Jesuszeit. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in eines der Boote, es gehörte Simon. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte die Leute vom Boot aus. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinauf in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fische im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen luden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Sünde und Schuld ist. Denn er und die anderen, die dabei waren, waren sehr erschrocken. So riesig war der Fang, den sie gemacht hatten. Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, erging es ebenso. Die arbeiten eng mit Simon zusammen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Ihr Lieben, hier in der Kapelle oder auch im Netz beim Anhören dieser Predigt, die Begebenheit, die ich gerade vorgelesen habe aus Lukas 5, ist ja einigermaßen eindrücklich erzählt. Wir können uns das bildlich vorstellen. Es ist geradezu vor Augen gemalt, was hier diesen Fischermännern passiert mit diesem wunderbaren, unüberbietbaren Fischfang. Freilich, das ist ja mehr als ein Bericht von damals. Es soll ja so etwas wie eine christliche Botschaft für heute sein. Der Text soll unserem Leben begegnen. Worum geht es denn da? Dass es nicht einfach nur um Fische, um dicke oder große Fische gehen kann, das ist uns ja klar. Da sind wir weit von entfernt. Na gut, so weit auch nicht. Spree ist nahe, da könnte man jetzt auch die Angel reinhalten oder ein Netz werfen, wenn man einen Schein hat und die dazu gültige Erlaubnis. Aber wir ahnen schon, es geht nicht einfach um den großen Fang, den Mann oder Frau im Leben machen kann. Was also sollen wir finden, wenn wir das Netz auswerfen, um das, was Leben heißt, zu finden, zu fangen, um Fülle und womöglich Erfüllung zu bekommen? Das Lied, das wir unmittelbar vor der Lesung des Predigttextes gesungen haben, hat ja schon deutlich gemacht, wir sehnen uns nach Dingen, die größer und tiefer sind als nur ein gefülltes Portemonnaie oder eine gute Gesundheit. Wir sehnen uns, so sangen wir, nach Glück, nach Liebe, nach etwas Bleibendem. Wir sehen uns nach Gott. Ich will drei Perspektiven aus dem gelesenen Bibelabschnitt aufnehmen. Es sind Wendepunkte in der Erzählung. Punkte, wo sich Umstände und damit das Erleben und das Leben von Menschen ändert. Der erste Wendepunkt fängt in Vers 4 bis 6 unseres Textes an. Er spricht von der Berufstätigkeit von Menschen damals zur Sicherung des Lebensunterhalts. Eine alltägliche lebenspraktische Frage, wovon wir leben und wie wir leben, sie wird in unserem Bibelabschnitt hier radikal verneinend formuliert. Petrus und die Seinen haben in dieser Nacht nichts in Händen, wovon sie leben können. Trotz Erfahrung, trotz Kompetenz, trotz Einsatz von Zeit und Kräften. Glücklicherweise ist das ja nicht immer so, dass wir uns Mühe geben und am Ende bleibt nichts. Glücklicherweise fangen wir, finden wir, bekommen wir ja etwas für unsere Mühe und unsere Arbeit. Aber wir alle haben das ja auch schon erlebt, kleinere und größere gemeinsam wie der Petrus. Ein Fehlschlag, eine Fehlkalkulation, Frustration. Es zeigt sich also, so sehr wir uns mühen müssen, im Blick auf Leben, Lebensunterhalt, äußere Dinge der Lebensgestaltung, Wohnung, Arbeit, Essen. So sehr wir uns mühen müssen, Leistung scheint nicht alles zu sein, was im Leben zählt oder was notwendigerweise zum Erfolg und Gelingen führt. Liegt also, so frage ich, das Wesentliche vom Glück in Zeit und Umständen im Ungefähren? Wird aus unserem Minus nur zufällig und wie durch ein Wunder mal ein Plus? Jedenfalls erlebt das der Petrus. Plötzlich und unerwartet ist der, der die ganze Nacht geschuftet hat und nichts in Händen hat, alles nur Haschen nach Wind. Plötzlich wird derjenige mit einem Netz voller Fische konfrontiert. Eine Fülle, eine Überfülle ist da. Ein Geschenk der Natur, ein Zufall, Glück gehabt, immerhin Glück der Tüchtigen. Unser Bibelwort will sagen, aber vergiss nicht, dass was hier geschieht, geschieht infolge eines Wortes Jesu, eines Hinweises, einer Empfehlung, einer Wegweisung, eines Wortes, das sagt, fass mal danach, fische mal dort, mach hier mal dein Bemühen sichtbar. Heißt die Erzählung also, Gehorsam ist die Voraussetzung für Fülle? Aber ist das Wort Jesu ein Gebot, wenn er dem Petrus sagt, fisch mal an tieferer Stelle? Oder ist das so eine Art von Verheißung, positiver Ansage, über die man noch gar nichts Näheres weiß, bis man sie erlebt und erfahren hat? Petrus jedenfalls vertraut. Er hat eine vertrauensvolle Offenheit, dass es sich lohnen könnte, auf das Wort Jesu hin seinen Alltag zu gestalten und wird mit einer Fülle überrascht. Der zweite Wendepunkt ist eben diese Überraschung und die Reaktion des Petrus in Vers 8 und 9 dargestellt. Der Simon platzt nicht vor Freude, sondern da wird von Erschrecken und Furcht gesprochen. Jedenfalls ist er verblüfft über das, was da geschehen ist. So richtig hat er damit nicht gerechnet. Und er ist fassungslos, so wie ja die Begebenheit erzählt, dass sie diesen übergroßen Fang gar nicht richtig fassen können, dass ein Mensch, ein Boot gar nicht reicht, um diese Fülle zu erfassen und sozusagen an Land zu ziehen. Übergroßes, auch im Positiven, kann uns ja wirklich mal fassungslos machen und überwältigen. Manchmal könnten wir ja denken, es ist zu schön, um wahr zu sein. Petrus jedenfalls reagiert so, dass er Jesus anguckt, auf dessen Wort hin er gehandelt hat. Und auf dieses Handeln hin ist die Fülle zustande gekommen. Petrus also macht schon eine Schlussfolgerung von seinem Fang zu Jesus und er sagt, nee, wir passen nicht zusammen. Irgendwie funktioniert das nicht. Du bist nicht der Gleiche, das Gleiche wie ich. Geh lieber weg. Hey, hättet ihr das auch so gemacht? Hättet ihr auch so reagiert? Du und ich? Also ich wäre vielleicht auf die Idee gekommen, auf die ich beim Predigtschreiben gekommen bin, dass ich sage, Jesus, bleib hier, bleib in meiner Nähe, wir werden Partner, wir machen ein Start-up auf, ein super Geschäftsmodell, wir und der Fischmagier, er weiß, wo die Fische sind, liegt immer richtig, wir machen reiche Beute, das fette Geld, wir können protzen mit dem dicken Portemonnaie. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr auf so eine Idee kommen könntet oder ob ihr sagt, was fällt da dem Prediger denn ein aufgrund dieser Geschichte. Aber mal ins Leben geguckt, so richtig ins Handfeste, ins materielle Leben. Das ist doch nicht schlecht, einen im Boot zu haben, der Fülle bringt. Geld, Leben, Lebenssteigerung, Lebenserfüllung, womöglich Luxus. Ich gönne Menschen ihr Glück, auch ihr materielles. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich neidisch bin auf Wohlstand und Reichtum anderer Leute. Aber mir scheint, wer nur darauf setzt, hat nicht weit genug gedacht und nicht tief genug empfunden. Fülle als ein echtes Glück fängt nicht im Portemonnaie an oder hört da jedenfalls nicht auf oder beschränkt sich jedenfalls nicht darauf. Beschränkt sich anscheinend überhaupt nicht auf handfeste, greifbare, materielle Dinge und Objekte. Das, was Glück wirklich ist, das Glück nicht nur von Sammlern und Jägern, sondern das Glück von Menschen, das setzt woanders an. Das liegt an etwas anderem. Petrus jedenfalls, und das ist der Wendepunkt an dieser Stelle, begreift auf einmal, dieses Glück habe ich nicht verdient, aber schön, dass es da ist. Will sagen, er begreift, dass hier in diesem Wort Jesu, in dieser Person Jesu, in diesem Geschehen, womit er überhaupt nicht gerechnet hat, ein Unsichtbarer mit an Bord ist. Ein Wesen, dass es gut meint mit ihm. Und wenn die Geschichte bis zu heute erzählt wird, dann steckt da die Verheißung drin, dieses Wesen, das Unsichtbare, was da auf einmal im Alltag gegenwärtig sein kann, führt uns zur Fülle, lässt uns Fülle erleben. Wenn er sagt, ich bin ein Sünder, dann sagt er mit anderen Worten, was ich schon formuliert habe, das hab ich nicht verdient, dieses Glück. Da hab ich keinen Anspruch drauf. Aber er sagt zugleich auch, ich bin dankbar, dass es da ist. Und er begreift offenbar, da zeigt sich unsichtbar in diesem Geschehen Gott. Nicht ein Gott, der belohnend oder bestrafend wäre, nicht ein Gott, der fordernd auftritt und sich dem Menschen zuwendet, sondern ein schenkender Gott. Und hatte nicht Jesus das gerade gelehrt und verkündet? Hatte Jesus nicht den jüdischen Zeitgenossen damals den Blick geöffnet, um ihnen zu zeigen, Gott, das ist nicht eine ferne Größe, sondern ganz nah. Gott, das ist nicht der Fordernde, sondern der das Leben Fördernde. Gott, das ist nicht derjenige, der verlangt, sondern der schenkt, der sich gibt, der sich zuwendet, der nahe kommt in Liebe, gebend, vergebend. Jedenfalls reden wir Christinnen und Christen bis heute so von Gott, und das ist auch gut so. Und darum macht es für mich Sinn, dass ich mich Sohn oder ihr euch Tochter dieses Gottes nennt. Weil der himmlische Vater nicht der Tyrann ist, nicht der die anderen knechtet, sondern derjenige, der sie fördert, der sie freigibt zum Leben und großzügig gibt, was sie brauchen. Petrus versteht, die Fische, das steht als Zeichen für Gottes schenkende Zuwendung. Und da, wo Gott drin und dabei ist, ist nicht wenig, sondern alles da. Fülle im Netz, das verweist Petrus auf die Fülle im Herzen, auf die Erfüllung im Leben. Als Zeichen der Heilsgabe Gottes. Und das heißt, wir verstehen uns als überreich Beschenkte. Und dieses Geschenk stellen wir nicht in eine Vitrine und packen wir nicht in einen Tresor, sondern wir nehmen es mit Mang ins Leben, weil es dem Leben dient und fürs Leben da ist. Und dann kommt jener dritte Umschlagpunkt, jener dritte Wendepunkt, der ganz am Ende steht. Sie folgen Jesus. Und dann steht da, sie lassen alles zurück und folgen ihm. Da könnten wir jetzt noch mal länger und tiefer drüber nachdenken, aber das tut der Prediger an dieser Stelle nicht. Ob das immer und überall und in jeder Situation gilt, dass wir alles verlassen müssen, wenn wir Jesus Christus folgen wollen. Dass hier etwas verlassen wird, weil Neues da ist, das hängt damit zusammen, dass diese Begebenheit für Jüngerinnen und Jünger damals eine Berufung ist, im Sinne eines ersten Rufes Jesu in die Nachfolge. Das ist sozusagen die Anfangserfahrung, die die Jünger mit Jesus machen. Und Jesus sagt, mit euch habe ich anderes vor, als dass ihr euer Leben als Fischer verbringt. Ich gebe euch einen missionarischen Auftrag. Ihr sollt die Fülle, von der ihr jetzt bildhaft im Netz erfahren habt, in die Herzen von Menschen bringen, mit Worten, mit verheißungsvollen Worten, mit Worten der Verkündigung, mit der Verbreitung des Evangeliums. Dass wir, wenn uns Neues begegnet, auch was Altes lassen müssen, das liegt vielleicht in der Natur der Dinge. Jesus hat in seiner Verkündigung damals sehr radikal auf Entscheidung gedrängt und hat gesagt, meine Botschaft über den euch heilvoll nahenden Gott kann euch nicht gleichgültig lassen. Ihr sollt, ihr mögt zustimmen. Und wenn ihr zustimmt, dann müsst ihr bestimmte Gedanken über Gott, die ihr aus der Tradition kennt, aus einer guten und damals richtigen Tradition über Bord werfen, weil dieser Gott neu begegnet. Sozusagen neue Facetten sichtbar macht. Und es sind vor allen Dingen die Facetten seiner Liebe, die Jesus betont, sodass er sagt, lasst alles hinter euch, was euch in der Gottesbeziehung klein macht und bricht und kaputt macht und einengt. Greift das Leben, das Gott euch schenkt, als Gebender, als vergebender Gott und bleibt bei diesem Gott. So folgen sie ihm nach und finden ihr ganzes Lebensglück. Gott nicht weniger als den. Und da müsste ja, wenn es wahrhaft Gott ist, alles drin stecken, was wir brauchen. In guten wie in schlechten Zeiten. Da müsste der ganze Trost drin stecken, wenn es mit dem Leben mal wieder nicht klappt. Da müsste die ganze Ermutigung drin stecken, wenn wir Hindernisse vor oder hinter uns sehen und denken, pack ich's an oder lasse ich's lieber sein. Da müsste die ganze Freude drin stecken, wenn es gelingt mit dem Glauben und der Liebe und der Hoffnung und also mit dem Leben. Und es müsste ein Frieden in uns einziehen, der auf der einen Seite im Blick aufs Irdische genügsam sein kann und im Blick aufs Ewige dankbar für die Fülle, die uns in Gott gegeben ist. Allerdings, die, die da Jesus folgen, finden ja nicht nur Gottes Nähe, sondern sie finden auch zueinander, der Petrus zum Jakobus und zum Andreas und zu den anderen. Der Klaus eben nicht bloß zu seiner Margret, sondern auch zu Bernd und Alexander und Erika und Monika und Emily und Edith und zu den allen anderen, denn die finde ich ja, wenn ich diesem Jesus nachfolge. Wir finden nicht nur eine Gottesgegenwart, sondern auch eine Gemeinschaft. Nachfolge, ja, das ist etwas Persönliches, aber das führt nicht in die Einsamkeit, ins Eremitenleben als Christ, sondern das führt in die Mehrzahl, zu den vielen mit Fülle. Das erleben wir, wenn wir hierher kommen und wenn wir am Anfang denken, es haben sich etliche abgemeldet für heute wegen Urlaub und Verreisen. Und es sind etliche nicht da wegen Krankheit und innere Bedrängnis. Und dann kommen wir hierher und es sind mehr, als wir gedacht haben. Und es füllt sich. Und es füllt sich mit vielen und mit Vielfalt. Und das haben viele von uns letzten Sonntag erlebt im Fest der christlichen Gemeinden der Altstadt Köpenick, den sieben, wozu wir auch gehören. Alphabetisch stehen wir sozusagen am Anfang, Adventisten, Baptisten, Vineyard, ganz am Schluss im Alphabet. Aber sie waren da mit den Evangelischen, den Lutherischen, den Reformierten und den Katholiken. Und es waren 330 im Gottesdienst. Und Geschwister, das ist nicht wenig, oder? Für eine Geschichte in Köpenick, die ja nicht vom Christentum in den letzten Jahrhunderten oder Generationen durchprägt ist. Und dann war der Kinderchor da und dann waren die Generationen zwischen Alt und Jung da und am Ende um 17 Uhr, als das Musical kam, nachdem wir Workshops hatten über das Thema Bibellesen mit Kindern in der Familie, nachdem wir darüber nachgedacht hatten, was es mit Konfessionen und Religionen in dieser Zeit auf sich hat, gab es um 17 Uhr ein Musical über Josef. Und es waren 250 Gäste da. Und haben sich erfreut an Musik und 30 Sängern und Spielern, Kinder und Jugendliche aus der evangelischen Kirche, die uns die Geschichte des Josef nahegebracht haben. Ja, ich weiß, sowas ist nicht alle Tage da. So wie Kirchentag mit 100.000 nicht alle Tage ist. So wie Stadtgottesdienst in der Koblenzer Straße nicht alle Tage ist, aber wir hoffen auf 500, die da kommen könnten und kommen werden. Aber Vielfalt ist doch auch bei uns da. Vielfalt der Generationen, der Geschlechter, der Sprachen, der Kulturen, der Prägungen, der Ausdrucksweisen. Von Orgel bis Keyboard, mittendrin das Klavier. Vielfalt ist doch immer da. Popularmusik, wie wir sie heute ein bisschen gesungen haben, oder die alten Choräle. Vielfalt ist da und es fragt sich, ob wir finden, das ist ein Gottesgeschenk und sind dankbar. Und beschenken einander mit Lächeln und einem Dankeschön, ob wir also Fülle empfinden. Was suchen, was finden wir? Unser Bibelwort, so scheint es mir, sagt uns zweierlei. In zwei Dimensionen sollst du Glück und Erfüllung finden. In der Gottesgemeinschaft, durch das Evangelium, in der Fülle der Liebe Christi und zum anderen im Miteinander, im Füreinander, im Sich-Verstehen, im Suchen und Finden von Gemeinschaft. Wenn das so ist, dann frage ich nicht nach gefüllten Netzen, sondern nach erfüllten Herzen und dem vollen Leben und wünsch mir, dass ich sehe und erlebe an euch, mit euch, bei euch. Gott gebe es. Amen.